Ja, jetzt steht hier Überleitung zur Predigt. Also ich sage es an der Stelle nochmal für vielleicht die, die dann später die Predigt, die Aufnahme anhören, dass sie sich nicht wundern. Die Predigt ist von Martin Selchert geschrieben und ich habe es heute übernommen, die vorzutragen, weil er eben keine Stimme hat. Martin sagt ja selber immer, er predigt sich eigentlich hauptsächlich selbst. Das ist jetzt nochmal eine neue Variante, dass er dann sich nachher die Aufnahme aus meinem Munde anhören kann, sozusagen. Ja, die Predigt hat den Titel vom äußeren und inneren Menschen. Und der Bibeltext, der der Predigt zugrunde liegt, steht im zweiten Brief des Paulus an die Korinther in den Versen 14 bis 18. Wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus hat auferweckt, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles, nämlich die Auferweckung, um euretwillen, auf dass die überschwängliche Gnade durch vieler Danksagen Gott reichlich preise. Darum werden wir nicht müde, sondern ob auch unser äußerlicher Mensch verfällt, so wird doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit in uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Der Anfang des Textes macht deutlich, dass Paulus sich und die ganze Gemeinde von Korinth in den Spuren des auferstandenen Jesus Christus sieht. Von daher ist es ein zutiefst nachösterlicher Text. Das Leiden und Sterben Jesu, seine Auferstehung, das Geschenk der Versöhnung mit Gott aus Gnade, das ist die Hoffnung, aus der Paulus und die Gemeinde leben. Das ist auch die Freude, die am Sonntag Jubilate zum Ausdruck kommt. Für das Gnadengeschenk gibt es vielstimmigen Dank von Paulus, der Gemeinde in Korinth und allen Christen bis auf den heutigen Tag, auch hier in Frankenthal. Interessant ist, dass er sagt, wir werden mit Jesus auferweckt. Der Ostersonntag ist zu dem Zeitpunkt, an dem er das schreibt, schon 25 Jahre vorbei. Und der jüngste Tag ist noch nicht angebrochen. Hier kommt etwas zum Ausdruck, das zum Verständnis unseres heutigen Bibeltextes sehr wichtig ist. Christus hat für uns den Sieg über den Tod bereits am Ostermorgen errungen. Wir sind gerettet, mit Jesus auferweckt, auch wenn wir sichtbar noch in unserem Körper stecken. Im Römerbrief in Kapitel 8, Verse 22 bis 25 beschreibt er das so. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen, bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. Hier ist dieser für den ganzen Sonntag Jubilate so eigentümliche Bruch. Die ganze Nachfolgerschaft des Auferstandenen ist kein uneingeschränkt fröhlicher Triumphzug von lauter strahlenden Siegern, sondern eine Gruppe von Menschen in Trübsal, aber mit einer starken Hoffnung. Darum werden wir nicht müde, sagt Paulus, wegen der Hoffnung und dem Glauben, dass wir mit Jesus auferweckt werden. Wenn wir Paulus sehen könnten, er war vermutlich hässlich, denn sein Körper war übersät mit Narben aller Katastrophen, die er mal im zweiten Korintherbrief aufgezählt hat. und die wir auch letzten Sonntag schon gehört haben. Und er wird alt. Und dann sagt er, trotz all dieser Trübsal werden wir nicht müde. Hier spricht der innere Mensch von Paulus aus den Ruinen seines äußeren Menschen. Darum werden wir nicht müde, sondern ob auch unser äußerlicher Mensch verfällt, so wird doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert. Paulus unterscheidet also deutlich den äußeren und den inneren Menschen und macht dann in Teil 3 des Textes eine Aussage darüber, wie es zum Wechsel in der Bedeutung dieser beiden Teile unseres Lebens kommt. Und diesen Weg möchte ich jetzt nachvollziehen. Er beginnt beim äußeren Menschen, geht dann zur Trübsal und dann zum inneren Menschen. Erstens der äußere Mensch. Der äußere Mensch, das ist nicht nur unser Körper und dessen Gesundheit, sondern auch unser Dasein in der Welt. Es ist die Rolle, die wir als Vater, als Mutter, als Kind haben, in unserem Beruf, in der Gemeinde, dem Verein, bei Freunden und Bekannten. Es beschreibt unsere Bildung, unsere Fähigkeiten, unseren sozialen Status und unser Selbstbild. Wenn wir in diese Schöpfung als Baby hineinkommen, dann haben wir nichts und wir sind nichts. Dann ist es wichtig, dass der Körper wächst, dass unsere Fähigkeiten zunehmen, unsere Beziehungen sich entwickeln. Dann werden wir erst zu einem Ich in der Trotzphase, in der Pubertät. Darauf liegt der Fokus in der ersten Lebenshälfte. Und all das ist auch notwendig, damit wir hier leben können. Paulus schreibt auch nicht, dass wir den äußeren Menschen töten müssten oder dass er unwichtig ist. Die in mancher kirchlichen Tradition verankerte Leibfeindlichkeit ist nicht mit diesem Pauluswort zu begründen. Während wir aber nach einem weiter, höher, besser streben, stoßen wir immer wieder an Grenzen. Da ist man körperlich gut trainiert und dann ist nach dem Krankenhausaufenthalt von den Muskeln nichts mehr übrig. Oder nach guter Prüfung wird die Bewerbung doch abgelehnt. Der erste Job ist vielleicht eine Katastrophe. Ihr alle kennt Beispiele, habt eure Trübsale, eure Grenzen, euer Scheitern, geplatzte Träume erlebt. Und selbst wenn man davon verschont geblieben ist, je älter wir werden, desto mehr versagt der Körper. Zum Beispiel wird die Stimme anfälliger. Unser Leben ist also kein endloser Jubilate-Triumphzug. Ja, die Trübsal. Paulus sagt über diese Grenzen, über Scheitern, Verluste und geplatzte Träume. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit in uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Da steht, unsere Trübsal schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Nur um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, es geht nicht darum, dass wir durch unsere Trübsal unser Heil verdienen könnten, so wie im Mittelalter die sogenannten Flagellanten sich selbst geschlagen haben, um noch heiliger zu sein. Das hat Paulus ja schon am Anfang gesagt. Unsere Versöhnung mit Gott ist reine Gnade, kein Verdienst also. Interessant ist auch, dass nicht wir die Herrlichkeit schaffen, sondern die Trübsal. Paulus beschreibt hier einen anderen Weg, als den durch Training zum muskelbepackten geistlichen Supermann zu werden. Das Bild, das wir letzten Sonntag hatten mit Schritt 1 bis 5. Stärker, schneller, weiter. Das ist eigentlich das Denken der ersten Lebenshälfte. Wenn ein Apfel reift, dann braucht es nur Wasser und Sonne und Geduld, aber kein Training. Ich lese Paulus so: Durch unser Scheitern, unsere Grenzen, durch nicht erfüllte Träume wird einfach deutlich, dass der äußere Mensch zwar notwendig ist, aber kein Ziel an sich. Richard Rohr spricht in seinem Buch »Reifes Leben« von unserem äußeren Menschen als einem Gefäß. Das Gefäß ist erforderlich, aber nur um gefüllt zu werden mit dem inneren Menschen. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 26, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Und Paulus bekräftigt in 1. Korinther 13, Vers 1, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Also der äußere Mensch ist ein Gefäß, aber wenn es leer bleibt, dann klingt's hohl. Paulus selbst hat gebetet, dass der Herr ihm den Stachel aus seinem Fleisch zieht, ihn von seiner körperlichen Einschränkung heilt. Aber der Herr hat ihm geantwortet, lass dir an meiner Gnade genügen. Unsere Grenzen und Rückschläge helfen uns, den Blick abzuwenden vom äußerlichen Menschen und die Aufmerksamkeit auf den innerlichen Menschen zu richten. Bei Paulus war es ein tiefgreifender Einschnitt in seinem Leben, als Christus ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnete. Er kennt eine erste Lebenshälfte und eine zweite, die radikal anders ist. Bei anderen ist es mehr ein allmählicher Übergang, ein Prozess der Veränderung, der von vielen christlichen Autoren als geistliche Reifung bezeichnet und mit einer Reise verglichen wird. Die geistliche Reife kommt nicht automatisch mit dem Alter, aber sie hat in der zweiten Lebenshälfte viel bessere Möglichkeiten, sich zu entfalten. Gerade weil durch den Verfall des äußeren Menschen der innere immer stärker in den Vordergrund treten kann. Paulus selbst hat im Römerbrief das Bild der Geburtswehen der neuen Schöpfung genannt. Bei einer Schwangeren verändert sich der Körper, damit die Geburt gelingen kann. Das ist auch eine Gnade, die Menschen in der zweiten Lebenshälfte erleben können, dass mit der Hinwendung zum inneren Menschen die Einschränkungen des äußeren Menschen mit größerer Gelassenheit ertragen werden können. Drittens, der innere Mensch. Der innere Mensch, das ist der Inhalt für das Gefäß des äußeren Menschen. Paulus nennt es, die Liebe Gottes ist in unserem Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, in Römer 5, Vers 5. Der innere Mensch, das ist der Teil von uns, der mit Gott in Verbindung steht, der durch geistliches Reifen jeden Tag erneuert wird. Richard Rohr macht geistliche Reife an einigen Merkmalen fest. Bei ihm gibt es den Begriff des Sowohl-als-auch-Denkens und das beinhaltet, die erste Lebenshälfte definiert Grenzen und Regeln. Der Mensch definiert sich als Teil einer Gruppe, die richtig ist, in seinen Augen, und grenzt sich ab von anderen, die nicht richtig sind. Geistliche Reife ist, wenn andere, die nicht unserer Meinung sind, nicht automatisch verrückt oder böse, mad or bad sind, sondern wir können sie in ihren Motiven, in ihren Bedürfnissen und ihren Ansichten wahrnehmen und trotzdem wertschätzen. Jesus zum Beispiel ist auch immer noch Teil seiner leiblichen Familie, aber er kann sehr unterschiedliche Menschen als seine wahre Familie nennen. Dieses Sowohl-als-auch-Denken heißt nicht, dass alle eigenen Grundsätze über Bord gehen, aber wir können über sie hinaus auch viel Güte, Liebe und Verständnis für andere gewinnen. Ein ganz praktisches Beispiel aus unserem Familienleben. Wir fanden es immer gemein. Wir sollten die Kinder konsequent erziehen und wenn wir bei Oma und Opa waren, da konnten sie machen, was sie wollten und fanden das natürlich toll. Dabei hätten die Großeltern umgekehrt sowas bei Martin nie durchgehen lassen. Aber auf ihren Abstand betrachtet, es ist für die Enkel auch so wichtig, dass sie Liebe spüren, die auch mal über Grenzen und Vorschriften hinausgeht. Und das war dann bei Opa und Oma einfach so. Zurück zu Richard Rohr. Er sagt, mit fortschreitender geistlicher Reife geht es nicht darum, etwas zu kriegen, was wir lieben und gerne hätten, sondern das zu lieben, was wir kriegen. In der ersten Lebenshälfte lernen wir, dass uns Äußerlichkeiten nicht ausfüllen. Wir haben Dinge gekauft, Reisen unternommen, Berge bestiegen. Aber das Gefäß des äußeren Menschen bleibt irgendwie dann doch hohl und leer, egal wie groß es ist. In der zweiten Lebenshälfte dann dürfen wir uns füllen lassen mit einer tiefen, echten Dankbarkeit über alles Gelingende, statt zu bedauern, was wir nicht mehr haben können. Ein Chor an Dankbarkeit ist das, was Paulus hört, wenn er sich vorstellt, wie wir mit Jesus vor dem Höchsten stehen werden. Richard Rohr sagt auch, das Zeichen geistlicher Reife ist der Wechsel vom Tun zum Sein. Das meint, der äußere Mensch verfällt, unser Körper, unsere Fähigkeiten, unsere Rolle, das Ansehen. Und so ist eines der letzten überlieferten Jesus-Worte an Petrus in Johannes 21, Vers 18. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das meint, das, was für einen Menschen der ersten Lebenshälfte ein Albtraum ist, kann mit geistlicher Reife als notwendiger Zustand akzeptiert werden und seinen Schrecken verlieren. Offen gestanden, so weit ist Martin noch nicht und ich auch nicht. Ja, ein Zeichen geistlicher Reife ist es, dass wir uns immer mehr fallen lassen können in die Gnade Gottes, auf den wir Tag um Tag zugehen. Und dieses Fallenlassen ist kein Abstieg, sondern, wie im Christus-Hymnus aus der Predigt nach Ostern, Christus ist immer weiter abgestiegen, bis er vom Vater über alle Namen erhöht wurde. So sagt auch Richard Rohr, falling upwards, nach oben fallen, das ist der Originaltitel von dem Buch. Wir sind beide 57 Jahre alt und wir merken immer stärker, dass Gott an unserem inneren Menschen arbeitet, dass sich Ziele und Werte ändern. Früher ganz Wichtiges wird unwichtiger und umgekehrt die Begegnung mit Gott im Gebet und in der Schrift, in Liedern und beim Alleinsein wird immer wichtiger. Und ich finde es spannend, dass Paulus uns eine neue Perspektive eröffnet, eine zweite Reise des Reifens unseres inneren Menschen. Wenn ich mich umsehe, dann sind da viele Menschen in unserer Gemeinde, die ich auf dem Weg der geistlichen Reife schon weiter vorne sehe, aus denen trotz aller Herausforderungen ihrer Lebensumstände eine große göttliche Agape-Liebe leuchtet, die keine Angst haben, sich zu verlieren, wenn sie sich auf andere Menschen und deren Vorstellungen einlassen, die nicht alles zwanghaft kontrollieren müssen, sondern vertrauen können. Wir sind leider eine zunehmend ältere Gemeinde. Das ist einfach so. Das führt dazu, dass einfach manches nicht mehr geht. Aber Paulus schreibt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. In 2. Korinther 12, Vers 10. Vielleicht kann eine Stärke der Gemeinde darin liegen, nicht die größte, beste und schönste zu sein, sondern Raum zu bieten, in dem unsere inneren Menschen sich erneuern können. Wenn in New Orleans bei einem Beerdigungsumzug durch die Stadt die Band fröhliche Musik spielt, fand ich das früher ziemlich pietätlos. Aber es drückt eigentlich wundervoll genau das aus, was wir heute am Sonntag Jubilate feiern. Wir dürfen uns Tag für Tag nach oben fallen lassen, um eines Tages durch das Gnadengeschenk des Auferstandenen ganz bei ihm zu sein. Amen. Ja, wir wollen das jetzt noch mit einem Lied. Genau. Jetzt können wir den inneren Menschen mal so richtig singen lassen mit dem Lied Etwas in mir, in Feiert Jesus 2. Das wird hier projiziert.